Die Kreativität letzten Endes, ja. Du kannst das Display-Anzeigen machen 0815, ja. Dann bist du halt der Standard letzten Endes. Aber dann musst du schon wieder kreativer werden. Und das ist gerade tatsächlich eine spannende Herausforderung, wenn du sagst, du kommst aus dem Performance-Marketing, schaust dir Zahlen an, du machst Textanzeigen, jetzt sollst du auf einmal Video machen, jetzt sollst du Display machen. Klar, du kannst Plattformen nutzen wie Canva, wo du Vorlagen hast und sonst irgendwas, aber jetzt lass Canva mal 2025 durchlaufen, dann hat jeder die gleichen Anzeigen, weil jeder die gleichen Vorlagen nimmt letzten Endes. Und da ist es vielleicht dann auch wieder spannend, sein Netzwerk zu erweitern, Leute mit dazu zu nehmen, die kreativ sind letzten Endes, ja. Und dann kannst du dich auch wieder breiter aufstellen und kannst sagen, hey, pass auf, das Portfolio hat sich erweitert. Wir können jetzt Video, wir können jetzt coole Banner letzten Endes, die klickstark sind. Das gehört, glaube ich, mit dazu, sich ein bisschen zu verändern, ganz einfach.
Zu einem gesunden Marketing-Mix gehören unbezahlte Methoden, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch bezahlte Methoden, also Pay per Click. Und da ändert sich ja auch andauernd immer alles, so wie das halt nun mal im Marketing so ist. Und was genau sich verändert, worauf ihr in 2025 aufpassen müsst, was vielleicht besser wird als 24 oder vielleicht auch nicht so toll wird, genau das schauen wir uns heute an. Ich bin die Sarah und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und es ist dringend notwendig, dass wir über die neuesten Gegebenheiten und Techniken in der bezahlten Reichweite sprechen, weil die wird uns auf jeden Fall signifikant beeinflussen in unserer Strategie. Und dafür brauchen wir euch beide ganz dringend. Euch sind Ann-Kathrin und Marc. Wir sind alle zusammen engagierte Trainerin auch bei der 121 Watt. Und ich freue mich, dass ihr beide am Start seid. Ihr kennt das. Für die, die euch frecherweise noch nicht kennen, stellt euch gerne mal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum liebt ihr, was ihr tut? Und Ann-Kathrin, du darfst gerne den Anfang machen. Schön, dass du am Start bist.
Ja, hallo. Freut mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin Ann-Kathrin. Ich habe eine Agentur für Social Media Advertising. Und das seit 4, 5 Jahren. Und was wir machen, ist im Prinzip effizient mehr Umsatz für unsere E-Commerce-Kunden generieren. Zum Beispiel Jimondo, Formal Skin, MyBags, Just Spices und so weiter. Und machen da eben alles von Media Buying über Creative bis hin zu Performance-Video-Content. Genau. Und warum liebe ich, was ich tue? Weil es ein Mix aus, fast vergessen, weil es ein Mix aus datengetriebenem und kreativer Arbeit ist. Also beide Gehirnhälften anstrengen.
Cool, dann mache ich gleich mal weiter.
Ich hätte ja zu Marc überleiten sollen. Direkt vergessen die erste Aufgabe. Marc, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Gerne, vielen Dank, Ann-Kathrin. Ich bin der Marc Stürzenberger. Ich bin bei der 121 Watt Trainer für das Thema Google Ads und Suchmaschinenoptimierung sozusagen, also paid und non-paid letzten Endes. Wenn ich nicht Trainer bin bei der 121 Watt, versuche ich Unternehmen sichtbarer bei Google zu machen, auch in den Bereichen SEA und SEO. Da habe ich 2003, glaube ich, mein Online-Marketing-Herz hin verloren und bin seitdem dort hängen geblieben und versuche ganz einfach, die Unternehmen dort sichtbarer zu machen in ihren Bereichen bei Google, damit sie an Positionen gewinnen, mehr Traffic gewinnen, im besten Fall mehr Umsätze auch, so wie die Ann-Kathrin bei den E-Commerce-Kunden letzten Endes. Und das Ganze ist bei Google sehr, sehr schnelllebig letzten Endes, kommt immer wieder was Neues dazu. Google baut vielleicht das Interface um, bringt neue Kampagnentypen raus, bringt ein neues Algorithmus-Update an den Start und da müssen wir entsprechend drauf reagieren und die Kunden bestmöglichst beraten.
Du hast uns gerade die perfekte Vorlage geliefert, Marc, für die erste Frage. Da kommt dauernd was Neues. Wir sprechen heute ja über den bezahlten Bereich, also Google Ads. Was kommt denn da so Neues? Womit rechnen wir 2025? Was ist vielleicht auch schon angekündigt?
Gibt vieles, was passieren wird, glaube ich, aus meiner Sicht. Es wird spannend, was uns tatsächlich dann auch erwartet und trifft. Aber ich glaube, das Thema Automatisierung, da wird Google immer mehr machen, nach wie vor mehr machen. Es wird mehr KI mit dazu kommen. Aus Beratersicht, wo wir jetzt unterwegs sind, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir mehr weiter weg von dem operativen Geschäft kommen, eher zum strategischen Geschäft und die Leute besser beraten letzten Endes. Bei all dem, was sie tun letzten Endes, kannst du in die ganzen KI-Tools Kampagnen, Strategien reinpacken letzten Endes. Das ist das eine, ja, aber dann muss es auch später wieder jemand von einem Experten vielleicht auch umgesetzt werden. Dann sagt, okay, pass auf, wie machen wir es? Ja, mit der Strategie sozusagen, und dann brauchst du aber auch wiederum dann doch jemanden, der das Ganze auch operativ entsprechend umsetzen wird letzten Endes. Aus meiner Sicht wird mehr Bewegtbild mit dazukommen. Google wird mehr Creatives testen letzten Endes. Sie fordern es auch in den unterschiedlichen Kampagnentypen, dass immer mehr Video mit dazukommt. Ja, und das ist auch immer mein Tipp schon Ende 2024 gewesen, wie die Leute in die Budgetplanung gegangen sind, dass sie auch Budget für Videocontent reservieren letzten Endes, damit wir das auf den unterschiedlichen Plattformen bei Meta, bei Google und so weiter und so fort platzieren können, weil die Leute ganz einfach mehr auf Bewegtbild dann auch anspringen werden letzten Endes. Die Klickraten werden dann letzten Endes vielleicht auch dadurch steigen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. KI, Automatisierung, Bewegtbild, das wird uns 2025 auf jeden Fall beschäftigen.
Verstehe. Und wir haben natürlich genauso die Perspektive, Ann-Kathrin, mit dir aus dem Social-Bereich. In meiner Wahrnehmung deckt sich da sehr viel. Du hast natürlich aber nochmal eine größere Abwechslung seitens der Plattform. In meiner Wahrnehmung, wenn ich mir mit Marc dann die Google Ads-Oberfläche anschaue, ist die nahezu identisch mittlerweile auch mit der Meta-Ads-Oberfläche des Anzeigenmanagers, wo ich auch erstmal nach den Zielen gefragt werde. Das ist so der rudimentäre Blick. Wie siehst du das Jahr 2025?
Ja, also kann mich da Marc nur anschließen. KI ist auf jeden Fall natürlich auch bei Meta auf dem Vormarsch, Automatisierung auch immer stärker. Also wir haben da einfach unterschiedlichste KI-Optimierungen und KI-Produkte im Prinzip, die Meta eben rausbringt und jetzt immer stärker integriert. Auch beim Thema Video können wir nachher vielleicht noch mal kurz anreißen. Und natürlich auch, und ich glaube, da ist Meta so ein bisschen vor Google gewesen, weil er stand jetzt natürlich dieses Jahr ganz, ganz, ganz stark unter dem Thema Video und Shortform-Content, und das wird auch genauso weitergehen. Genau, also das einfach deutlich mehr natürlich als Statics. Ja, und dann haben wir jetzt natürlich die letzten, weiß ich nicht, 3 Tage, 4 Tage letzte Woche so einen kleinen Shitstorm rund um Mark Zuckerberg erfahren, der sicherlich die Meta-Plattform dieses Jahr auch noch oder die Meta-Plattform dieses Jahr auch noch stark beeinflussen wird.
Herrlich, ja. Auf der einen Seite können wir natürlich auch überlegen, okay, wenn wir Elon Musk auf X erleben, dass er dort algorithmisch sehr stark steuern kann, ähnlich ja auch die möglichen Fact-Checker bei Meta. Wenn das Ganze demokratisiert wird, wie ja der Plan ist, ist ja die Frage, hilft das nicht sogar, wenn natürlich die kritische Masse einigermaßen inklusiv und fair denkt und einschätzen kann. So, ne? Auf der anderen Seite, mich würde noch kurz interessieren, bei wie entwickelt sich das von euch beiden, die Einschätzung, was die Tagesbudgets angeht, weil die Performance Max oder Advantage Plus Kampagnen werden immer etablierter, brauchen aber, wie wir auch schon letztes Jahr von euch gelernt haben, ausreichend Futter an Signalen, also auch entsprechende Tagesbudgets. Marc, siehst du da eine Entwicklung oder ist es gleich geblieben, was so die Tagesbudgets angeht?
Ich würde ganz kurz, Marc, bevor du antwortest, einmal Glossar spielen. Marc und Ann-Kathrin dürfen über die Tagesbudgetfrage einmal kurz nachdenken. Und zwar, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat und im langen Weihnachtsurlaub, Neujahrsurlaub beim Skifahren war. Was die Ann-Kathrin vorher gemeint hat, ist, dass Mark Zuckerberg angekündigt hat, dass es die Fact-Checker in den USA nicht mehr geben wird, sondern dass im Prinzip die Masse managen soll, Falschmeldungen, kritische Geschichten, die sollen einfach, also man überlässt jetzt einfach den Kindern auf dem Spielplatz die Regeln und hofft, dass die das schon untereinander ausmachen werden. Mein letzter Stand war, dass noch nicht ganz klar ist, wie es in der EU passiert, aber natürlich, das ist ein riesen Kostenfaktor, das ist, denke ich, dann schon auch die Bestrebung, würde ich jetzt mal so in die Glaskugel sprechen, dass das in der EU auch kommen wird, und das könnte natürlich dann eben Auswirkungen auch auf das Thema Ads haben. Da können wir aber später gerne nochmal reinschauen. Und jetzt schicke ich euch zum Tagesbudget, wenn jetzt alle Skifahrer, die nichts mitgekriegt haben, wieder abgedatet sind, sprechen wir über die Frage, fressen, brauchen, wie auch immer, automatisierte Kampagnen sowohl bei Google Ads als auch bei Meta mehr Budget? Und ab wie viel Budget haben die genug Signale, um wirklich aktiv werden zu können und sinnvoll arbeiten zu können? Marc, du bist dran.
Vielen Dank. Also, ich glaube schon, dass die Tagesbudgets nach oben gehen, beziehungsweise hat man auch gesehen, dass in manchen Bereichen die CPCs in den vergangenen Monaten oder im letzten Jahr teurer wurden letzten Endes. Wie hoch die jetzt liegen, das ist branchenspezifisch, würde ich jetzt mal sagen, da kann ich mich nicht direkt festlegen. Mhm. Wenn man jetzt so eine Demand-Gen-Kampagne sich anguckt, die ja auch hochautomatisiert ist von Google, ich lade meine Assets hoch, Google baut alles zusammen, ist immer die Empfehlung bei Google, so ein Tagesbudget roundabout von 300 bis 500 Euro pro Tag letzten Endes. Das ist schon viel, ja? Ja. Wenn man das dann mal hochrechnet. So, dann bist du beim Monatsbudget bei 15.000 Euro und das haben manche nicht mal im Jahr gegebenenfalls. Ja, und sagen, boah, wir müssen 15.000 Euro bei Google im Monat ausgeben. Holla die Waldfee. Es geht natürlich auch deutlich geringer. Ja, das ist immer die Empfehlung von Google und ich muss nicht immer alles machen, was die Plattformen mir vorschlagen. Klar. Letzten Endes. Geht auch mit kleinerem Budget. Wichtig ist, glaube ich, dass wir die Kampagnen lange genug laufen lassen, dass Google entsprechend Signale sammeln kann. Ja, und dann nach 4-5 Wochen können wir dann in die Optimierung gehen und können uns die Zahlen angucken, wie Performance, welche Zielgruppen wurden gegebenenfalls erreicht. Die Frage ist auch noch, können wir das überhaupt noch auslesen oder ist die Blackbox gegebenenfalls noch größer geworden und Google lässt uns gar nicht mehr so viel Daten zur Einsicht letzten Endes. Das wird auch spannend 2025, was dahingehend passiert. Aber ich glaube letzten Endes, wenn man was macht, sollte man es austesten mit einem entsprechenden Budget. Man kann auch, wie gesagt, mit einem kleineren Budget reingehen und dann Ableitungen treffen. Wichtig ist, dass die Laufzeit entsprechend lang genug ist, dass man entsprechend einen Atem hat letzten Endes und dann nach 4-5 Wochen, wie gesagt, dass sich die Zahlen dann mal anguckt und die Optimierung geht.
Mhm. Ann-Kathrin, was sagt Meta, was sagst du zu Meta-Tagesbudgets?
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass die CPMs immer weiter steigen. Ne? Also das ist einfach schon immer so gewesen, das wird immer so bleiben. Von dem her steigen damit natürlich auch irgendwie die Tagesbudgets mit. Dass es jetzt aber so einen ganz krassen Shift irgendwie gibt durch Automatisierung, wo wegen stärkerer Automatisierung nochmal deutlich höhere Tagesbudgets gebraucht werden, sehe ich jetzt so tatsächlich gar nicht unbedingt. In Advantage Plus Shopping-Kampagnen, das sind ja diese neuartigeren, also neu sind ja nicht mehr wirklich, aber neuartigeren Kampagnen, wo es keine Zielgruppenebene, also keine Adset-Ebene eben mehr gibt, die sind ja deutlich automatisierter. Das ist ja sogar eigentlich ein bisschen andersrum, wenn du es pro Ad rechnest, weil man da ja bis zu 150 Ads hinzufügen kann bei einem Tagesbudget, was vergleichbar ist mit einer anderen normalen Conversion-Kampagne oder jetzt heißen sie ja Sales-Kampagne. Von dem her würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass eine stärkere Automatisierung der Plattform automatisch dazu führt, dass wir auch höhere Tagesbudgets haben werden, sondern dass es vielleicht sogar den Budgets oder dem, ja, den Outcomes, den Learnings dienlicher ist, dass es nochmal stärker automatisiert wird. Aber das ist mehr so ein Bauchgefühl.
Letzten Endes ist, glaube ich, auch die Frage, was wollen die Plattformen mit der Automatisierung machen? Sie wollen ja auch teils den Einstieg erleichtern, ja, für Neukunden, für kleine mittelständische Unternehmen. Und dann wäre es ja auch fatal, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, die Budgets einfach nach oben zu schrauben. Ja, und dann würden die kleinen KMUs sagen, oh, mal lieber nicht, ja, das ist mir viel zu teuer. Ich bleib bei meinem klassischen Marketing, da weiß ich, was ich bekomme. Und das andere ist für mich eine Blackbox letzten Endes.
Mm. Ja, was ich halt spannend beobachte, gerade Marc, wenn ich so an dein Schicksal denke. Ja, seit 2003 sind wir auch beide sehr performant unterwegs. Wir kippen ein Wort rein, schaffen irgendwie ein Arbitrage-Modell. Plötzlich wirst du aber im Herzen deines Performance-Ansatzes konfrontiert mit sehr kreativen Strategien plötzlich. Also du musst da jetzt plötzlich nachdenken in Sachen Video-Assets. Ich brauche irgendwelche Hooks. Ich brauche entsprechend jede Menge Input. Wie sehr liegt dir das selber, auch als Agenturinhaber sozusagen, der aber aus dem Performance-Bereich kommt, sich jetzt auch damit zu beschäftigen? Weil ein Zitat von dir war ja auch, das Operative wird weniger, strategisch wird mehr. Da muss ich ja auch wahrscheinlich kreativ mehr reindenken zum Wohl der Klickrate und der Aufmerksamkeit.
Das ist auch ein Punkt, glaube ich, der 2025 kaum kommen wird. Die Kreativität letzten Endes. Ja, du kannst Display-Anzeigen machen 0815. Ja, dann bist du halt der Standard letzten Endes. Aber dann musst du schon wieder kreativer werden. Und das ist gerade tatsächlich eine spannende Herausforderung, wenn du sagst, du kommst aus dem Performance-Marketing, schaust dir Zahlen an, du machst Textanzeigen, jetzt sollst du auf einmal Video machen, jetzt sollst du Display machen. Klar, du kannst Plattformen nutzen wie Canva, wo du Vorlagen hast und sonst irgendwas, aber jetzt lass Canva mal 2025 durchlaufen, dann hat jeder die gleichen Anzeigen, weil jeder die gleichen Vorlagen nimmt letzten Endes. Und da ist es vielleicht auch wieder spannend, sein Netzwerk zu erweitern, Leute mit dazu zu nehmen, die kreativ sind letzten Endes. Ja, und dann kannst du dich auch wieder breiter aufstellen und kannst sagen, hey, pass auf, das Portfolio hat sich erweitert. Wir können jetzt Video, wir können jetzt coole Banner letzten Endes, die klickstark sind. Das gehört, glaube ich, mit dazu, sich ein bisschen zu verändern, ganz einfach auch.
Ich finde das ganz wichtig. Ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, Marc, man holt sich die Expertise hinzu. Weil wenn man sich jetzt so den klassischen Performance-Marketer so von, jetzt sagen wir mal nicht von vor 3 Jahren, aber so von vor 10 Jahren anschaut, dann war das Text. Und jetzt kommt Video dazu und du konkurrierst ja in einem Umfeld, in dem die User, der User da draußen unterscheidet ja nicht, was sehe ich jetzt denn für eine Anzeige? Ist es jetzt eine auf Social Media eine Anzeige? Oder ist meine Erwartungshaltung höher, was das Creative angeht? Oder sehe ich jetzt in irgendwo anders auf einer Textseite plötzlich irgendwo ein Video laufen, ein Banner? Da habe ich dann keine so hohen Ansprüche dran, sondern die Ansprüche des Users sind ja da. Der User ist ja trainiert auf Video, da muss ich was tun, das muss abwechslungsreich sein, das muss klicky bunti, hurra. Und da finde ich das ganz gut, dass man sagt, man erwartet nicht von dem Performance-Marketer, dass er jetzt sofort aufholt und quasi ultra mit einer Kreativagentur mithalten kann, sondern dass man eben genau das sagt, sei smart und hole die Expertise dazu. Und eben nicht versuch nicht etwas hinterher zu rennen, was dir nicht liegt. Finde ich so vom Lernaspekt, weil das ist ja auch was wir bei der 121 Watt uns immer anschauen, was hat's mit Ressourcen auf sich? Wie viel Sinn macht es, sich Skills selbst anzueignen oder zu sagen, ich hole jemanden dazu, der hier diese Skills hat. Finde ich immer einen ganz, ganz interessanten und wichtigen Blickwinkel, auch aus der Machbarkeitsstudie. Wie viel Sinn macht es, da das zu investieren?
Ja, total, Sarah. Und Ann-Kathrin, ich hatte auch letztens erst wieder in einem Workshop das Szenario und da haben wir dann einfach mal eine neue Vakanz gebaut des Creative Performance Designers da draußen, MWD. Ist das eine Position, Ann-Kathrin, die ihr als Agentur oder auch als Unternehmen ganz klar seht? Weil wir sehen ja das Statement von Marc und Sarah hat es auch gerade nochmal zusammengefasst, ne, dass wir die Kreativität mitdenken müssen. Aber wir müssen ja auch natürlich das Performance-Marketing, weil der reine Kreative wird jetzt nicht einen großen, knalligen Call-to-Action reinbauen. Unbedingt. Wie sehen da eure Position oder Wunschpositionen aus, Ann-Kathrin?
Ja, genau. Lustig, weil ich heute Morgen genau diese Stelle aufgeschrieben habe. Falls ich jemand bewerben will. Genau so haben wir unsere Stellen quasi aufgeteilt. Also bei uns gibt es eben auf der einen Seite die Account Manager, dann gibt es die bei uns heißen sie Creative Designer, aber faktisch sind sie das, was du sagst, Creative Performance Designer, genau. Und dann gibt es eben die Video Editor und Content Manager. Und darüber gibt es dann eben immer noch eine Account- und Creative Director, die dann eben jeweils so einen Pod managen. Und das ist eben, das wollte ich auch gerade sagen, weil wir sind ja auf Meta schon ein bisschen länger in dem Game als Google. Was wir halt ganz, ganz stark sehen, ist, dass in Teams oft in diesen Silos gedacht wird. Ne? Da hast du auf der einen Seite halt so die klassischen Performance-Marketer, auf der anderen Seite hast du dann halt so die Kreativen. Und die Kreativen checken aber nicht so richtig, was ist eigentlich wichtig in Performance. Und Performance versteht eigentlich nicht, was ist dann für die Brand am Ende wichtig. Und dann läufst du immer mit den Köpfen gegeneinander. Und deswegen haben wir keine separaten Teams dafür, sondern arbeiten immer in so einer Pod-Struktur, wo wir halt einfach zwei Teammitglieder, die unterschiedliche Rollen haben, quasi mergen und eben gemeinsam auf dem Account arbeiten lassen. Und dadurch haben die Creative Designer einen sehr guten Blick auf, was muss ich eigentlich machen, dass eine Ad funktioniert. Und ja, die Performance-Marketer können halt auch mal eine Ad anpassen.
So. Voll. Ganz kurz, wo wir euch jetzt auch beide am Start haben, ist es nicht auch so, dass ihr beide, Ann-Kathrin und Marc, euch 2025 viel intensiver unterhalten müsst? Weil wenn wir uns jetzt die Customer Journey angucken, landen ja die potenziellen Käuferinnen, wie auch immer, Bucherinnen, B2B, B2C, sowohl auf einem YouTube-Ad als auch auf einem Instagram-Ad zum Beispiel. Also die konsistente Bild- und Videobotschaft muss ja viel besser abgesprochen werden, oder?
Eigentlich schon, hinsichtlich Wiedererkennung, Markenwahrnehmung.
Genau.
Ist ja auch das Thema, jetzt werden wir wahrscheinlich 2025 auch weniger Daten noch bekommen, ja, First-Party-Cookie letzten Endes. Mhm. Dann ist es vielleicht auch wieder wichtiger, die Marke zu stärken letzten Endes, dass du die Marke auch kanalübergreifend erkennst, sodass du
genau
sagst, okay, egal ob du jetzt über Paid-Ads kam, über Google oder Meta oder sonst irgendwas, der hat die Marke wieder erkannt und erkauft aufgrund der Markenstärke, weil er der Marke vertraut sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte. Ja? Brandbuilding, ich weiß nicht, es ist schon sehr lange im Begriff, ja, also du musst zur Marke werden und so weiter und so fort, aber ich glaube, es wird zukünftig immer noch wichtiger, zur Marke zu werden, dass der Kunde einem vertraut und sagt, jo, bei diesem Shop kaufe ich dann auch.
Ich finde, du hast ein super Stichwort geliefert, das Thema Markenbildung und Markenidentität. Das ist ja was, bei dem in Sachen künstliche Intelligenz häufig noch so ein bisschen sorgenvoll in die Richtung geblickt wird, weil es Stand heute, Anfang 2025, immer noch nicht ganz so einfach ist, 100% Markenidentität in KI-generierte, vor allem visuelle Inhalte reinzubringen. Und das bringt uns eben zum Thema KI, künstliche Intelligenz in den jeweiligen Universen. Ann-Kathrin, wie schaut's denn da aus? Woran arbeitet Meta in Sachen KI? Wir haben schon über die Automatisierung gesprochen, aber was kommt da so? Was ist schon da?
Ja, also für mich steht das Ganze so unter dem Stichwort Hyperpersonalisierung. Also am Ende, dass quasi jeder User genau das sieht, was halt für den jeweiligen User gut passt. Das heißt, du hast ein Creative in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Ein Vorläufer davon sind eigentlich so ein bisschen die dynamischen Anzeigen gewesen, wo du ja einfach über einen Katalog die ganzen Produktbilder reinspielst und dann wird in einer Art Karussell-Ad eben angezeigt die unterschiedlichen Produktbilder und jeder kriegt eben das ausgespielt, was für ihn relevant ist. Und das wird aber kommen für ganz normale statische Anzeigen und dann wird eben jeder die Imagery sehen, die passend für ihn ist. Und da gibt es jetzt auch schon ein Tool, das sieht man im Ad Creation Flow, also wenn man eine Werbeanzeige anlegt, das heißt Advantage Plus Creative Image Generation. Man lädt dann quasi einfach sein statisches Image hoch und kann dann auswählen, ob man Backgrounds, also unterschiedliche Hintergründe generieren lassen möchte oder wirklich komplett neue Bilder. Spoiler, crazy. Komplett neue Bilder funktioniert überhaupt gar nicht, also gar nicht, wirklich, es ist grauenhaft. Hintergründe funktioniert wirklich schon ganz gut. Also wenn man zum Beispiel, jetzt wird neulich so ein Produkt-Image und es war halt in so einem blurry Hintergrund und dann hat mir halt Hintergründe wie zum Beispiel ein Schreibtisch oder einfach wirklich komplett weißer Hintergrund und für sowas finde ich es eigentlich echt ganz gut, weil man diese kleinen Tests dann nicht mehr selber machen muss. Und das wird 2025 nochmal stärker als Scale kommen. Da bin ich mir sicher.
Ja, verstanden. Ganz kurz, Ann-Kathrin, wie sieht jetzt für euch euer Toolstack aus? Womit arbeitet ihr noch?
Du meinst, also das war jetzt ja im Ads Manager.
Genau, richtig. Aber nutzt ihr, gerade weil du ja sagst, ja.
Ja. Ehrlicherweise hat sich da für uns 2025 nicht so ganz krass viel geändert, also gegenüber 2024. Also wir arbeiten halt immer noch extrem stark mit ChatGPT für Textgenerierung, ja, also für Skripte zum Beispiel, wo wir dann ein Skript reingeben oder basierend auf Stichpunkten und Storylines und Angles eben schreiben lassen und das dann eben auf den Sprech der jeweiligen Zielgruppe anpassen. Also da kann man ja dann entweder den Sprech hochladen oder eine Persona eben generieren und das dann auf den Stil eben anpassen. Also ChatGPT ist da wirklich sehr hilfreich, kennt jeder. Und mit was wir eben auch stark arbeiten, ist 11 Labs. Das finde ich super hilfreich, einfach für Voice-Generierung. Also ich kann dann zum Beispiel meine eigene Voice eben hochladen und dann einen Text reinpacken und dann wieder runterladen. Wo ich das wirklich extrem hilfreich finde, weil wir produzieren den meisten Content trotzdem noch über Creator. Das heißt, der meiste Content wird einfach von Creatoren eingesprochen, aber die machen halt oft Fehler, weil sie halt was falsch aussprechen oder weil dann hat sich der Preis oder so geändert und dann kannst du halt einfach über diese Voice-Upload-Funktion easy den Preis austauschen. Das ist halt richtig hilfreich.
Mega.
Genau. Und was ist auch noch, also das sind jetzt keine mega neuen fancy Tools, ehrlicherweise. Was wir jetzt aber entdeckt haben, ist Pool Day AI. Das finde ich ganz interessant, so für die Zukunft. Was die machen, ist, dass die AI-UGC-Creator haben. Also, und dann kriegst du halt für Betrag X 50 UGC-Videos im Monat von diesem AI-Creator. Das funktioniert, unfassbar. Also naja, es geht so. Ich bin wirklich noch nicht davon überzeugt. Also ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert. Ich habe halt so ihre Beispiele gesehen. Aber ich glaube, das wird noch stärker kommen. Wo da so die Herausforderung ist, ist in der Einbindung von Produkten. Weil die Produkte müssten dann ja perfekt aussehen und das im Video. Und das funktioniert bei AI ja meistens schon in Imagery nicht. Ja, und es ist auch nicht super authentisch. Also, aber ich sehe da Potenzial, das kann man bestimmt beobachten und vielleicht haben wir dann so in 2-3 Jahren AI-Creator, die auch authentischen Content machen.
Unfassbar.
Bin gespannt, wenn wir dann auf 2027 schauen, in 2 Jahren, und wir sagen, wisst ihr noch, 2025 dachten wir, das wird nicht mehr lang dauern und es kam schon viel früher, vielleicht.
Ja, unterhalten sich ja unsere eigenen Avatare.
Genau, ich schicke dann hier einfach in den Podcast mit Avatar rein.
Marc, wie sieht euer Toolstack aus jetzt?
Mhm. Da hat sich eigentlich auch ähnlich wie bei Ann-Kathrin nicht viel getan. ChatGPT ist mit dabei letzten Endes. Okay. Zur Ideengewinnung bezüglich Kampagnenstrukturen, Anzeigentexten und so weiter und so fort. Wenn du Unternehmen noch nicht kennst, ja, viele haben auch in den Workshops oder in den Seminaren, stellen sie mir, wir wissen gar nicht, wir sind so spitz in der Zielgruppe, wir wissen gar nicht, wie wir unsere Anzeigen erstellen sollen und so weiter und so fort und wie wir das aufteilen sollen. Und dann zeige ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer ein Beispiel, dass ich erstmal alles über das Unternehmen, über Perplexity zusammensammle sozusagen. Ich möchte das Unternehmen erstmal kennenlernen, wer ist eine potenzielle Zielgruppe und so weiter und so fort. Und dann lasse ich daraus ein Briefing erstellen und dann gehe ich wiederum zu ChatGPT und sage, pass auf Basis dieses Briefings, erstellen wir doch mal eine mögliche Kampagnenstruktur. Ja, und dann gehe ich immer tiefer von der Kampagnenstruktur, Anzeigengruppen, Anzeigentexte mit Anzeigenerweiterungen und so weiter und so fort. Und das sind schon ganz gute Vorschläge, die man da bekommt und man hat eine ordentliche Zeitersparnis letzten Endes. Und man ist erstaunt, wie schnell man letzten Endes die ganzen Informationen auch immer wieder zusammen hat.
Ja, okay, spannend. Aber Sarah, das ist auch für mich gerade spannend, weil viele der Endverbraucheranwendungen wie Jasper, Ridesonic, Neuroflash haben ja auch spezielle Überflächen geschaffen, um solche Anzeigen zu texten. Aber ich höre jetzt auch hier raus, nee, wir arbeiten direkt, ne, weil im Hintergrund läuft ja auch dann ChatGPT 4, Omni zum Beispiel, sondern direkt mit der Oberfläche von ChatGPT. Sarah, kannst du das teilen, auch so in deiner Wahrnehmung, was so die Teilnehmerinnen angeht in Seminaren?
100%. Also wenn es hochgeht, haben die mal reingeschaut, so in Neuroflash oder so. Aber ich habe tatsächlich noch niemanden im Seminar gehabt, der gesagt hat, er arbeitet mit einem dieser, ich nenne es jetzt mal On-Top-Tools, die für spezielle Zwecke nochmal ja spezifiziert wurden. Das ist ja das, was du sagst. So Neuroflash hat ja keine eigene KI, sondern hat einfach im Prinzip, ich sage immer, wenn ich Neuroflash vorstelle, ich zeige es gerne, aber ich finde es irgendwie schon ganz witzig in der Content Creation. Also mehrheitlich im geschriebenen Content, sage ich mal, die nehmen dir ein bisschen Prompting-Arbeit ab. Das ist ja das, was sie im Prinzip gemacht haben. Die schicken halt einfach schon was voraus, wo du dann einfach nur noch einen Lückentext ausfüllst. Aber ich, sehe ich ganz, ganz wenig im Einsatz, sondern die Leute wollen mit the real deal arbeiten.
Ja, verstanden. Ja, noch ganz kurz apropos real. Ann-Kathrin, wenn du vielleicht ja sogar aus der Not heraus dann zum Beispiel auf so ein Tool wie zum Beispiel, wie ist es jetzt gerade, Pool Day zum Beispiel zugreifst, bedeutet das im Umkehrschluss, also Marc für dich auch, dass ihr noch zu wenig Assets vom werbetreibenden Unternehmen bekommt? Also muss das auch ein Trend sein, dass die Werbetreibenden deutlich mehr produzieren müssen an Material für Werbung? Okay, Marc nickt als erstes an dem Moment, ja. Ja,
definitiv. Also allein im Videoformat, wenn ich jetzt darüber nachdenke, viele machen immer das klassische Querformat, ja, 16:9 von mir aus. Aber jetzt geht es halt auch in das Hochformat entsprechend rein. Das haben wenige nochmal so auf dem Schirm. Da war Meta schon lange vor YouTube sozusagen mit den Shorts, ja. Dass man jetzt auch Shorts mit reinnimmt, wird sicherlich auch ein Thema 2025. Und dann haben wir noch die Bumper-Ads bei YouTube. Das sind die Blitzlichter, sage ich immer wieder, um Reminder zu machen. Wenn man eh schon dran ist und man hat die Video-Creator im Unternehmen beispielsweise, ja, dann muss man halt das Bewusstsein schaffen. Letzten Endes, dass es nicht nur 16:9 Formate machen, sondern auch Hochkantformate, 15 Sekunden, 6 Sekunden und so weiter und so fort. Das muss man den Kunden schon mitteilen oder sagt, pass auf, ich brauche jetzt für eine Kampagne, für eine PMAX-Kampagne 15 unterschiedliche Bilder. Und dann, wie 15 unterschiedliche Bilder? Ja, Google-Bilder durchtesten, was am besten performt. Und das sind schon mal die ersten Hürden, 15 Bilder rauszufinden, die zu einem gewissen Thema passen.
Glaube ich, ja. Zumal du ja wahrscheinlich auch noch deutlich mehr B2B-Schicksale begleitest, als jetzt zum Beispiel Ann-Kathrin, die ja auch sehr stark im E-Commerce unterwegs ist. Ann-Kathrin, du hast jetzt Referenzen aufgezählt, wie zum Beispiel auch Just Spices, Grüße gehen raus, die ja auch sehr selber intrinsisch motiviert sind, Content zu erstellen oder profitieren auch von UGC. Siehst du trotzdem bei dir weiterhin Bedarf? Ja, Leute, wir brauchen mehr Content für unsere Assets.
Also ich glaube, das ist bei uns so in der E-Com-Branche, gerade für Meta, schon sehr stark angekommen ist bei den Leuten. Also wir produzieren eigentlich für 90% unserer Kunden, die wir im Media Buying und Creative betreuen, produzieren wir auch Performance-Video. Also da haben wir umbenannt von UGC zu Performance-Video. genau, was einfach noch ein bisschen breiter gestreut ist. Genau, ja. Also das ist schon angekommen. Dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel dafür werben, sondern es wird eigentlich immer automatisch mitgebucht. Ich habe mir Pool Day ehrlich gesagt eher angeguckt, weil ich mich natürlich schon als Agentur dann am Ende interessiere, so bieten wir das denn in 3 Jahren noch an oder macht mit Pool Day dann die Weltherrschaft? Deswegen fand ich es eigentlich tatsächlich spannend.
Ja. Ja. Okay, verstanden.
Du hast gerade so ein Doomsday-Szenario, so übernimmt die Weltherrschaft. Ich finde, zu so einer Vorausschau auf 2025 gehört auch, dass wir raufschauen, was wird vielleicht komplizierter, worauf müssen wir uns einstellen. Was sind so Hürden, die wir jetzt schon mal ins Auge nehmen sollten, dass wir die im Laufe des Jahres überspringen? Ann-Kathrin, willst du mal loslegen? Was glaubst du, sind so Dinge, wo wir uns kritisch auch auseinandersetzen müssen, vielleicht mit unseren eigenen Skills, mit unseren Plänen, was auch immer in Sachen Meta?
Ja, genau. Also während ich und alle Advertiser fleißig an Black Friday waren, ist Meta eingefallen, wir könnten ja mal wieder neue Einschränkungen machen 2025. Nein, Spaß. Also es kam aus einem Gesetz in den USA raus, natürlich. Also das haben sie natürlich nicht so gemacht, um uns zu ärgern. Es gibt wieder stärkere Einschränkungen im Gesundheits-, also vor allem in der Gesundheits- und Wellness-Branche. Es nennt sich Sensitive Ad Categories. Da geht es quasi einfach darum, dass viele Unternehmen aus der Gesundheitsbranche eben Daten über den Pixel quasi an Meta weitergesendet haben, die eigentlich gar nicht weitergesendet werden dürften. Und das wird Meta jetzt quasi stärker einschränken. Und da gibt es so 3 unterschiedliche Level. Und das krasseste Level ist, dass man einfach gar nicht mehr auf Purchase optimieren kann. Also es kann sein, dass man in der Gesundheitsbranche ist, vielleicht eine Supplement-Brand, ne, die dann am Ende nicht mehr auf Purchase optimieren kann. Also ich finde, das ist schon eine ganz schön krasse Einschränkung. Mhm. Ich habe allerdings noch nicht von einer Supplement-Brand gehört, bei der das passiert ist. Aber es weiß niemand so richtig, wie wird diese Kategorisierung eigentlich vorgenommen? Also da ist leider die Kommunikation von Meta ein bisschen schwach gewesen und die Werbetreibenden sind da so ein bisschen im Dunkeln gelassen worden, wie jetzt ganz genau also diese Restrictions sein werden. Ob man selber betroffen ist, kann man aber einsehen. Also im Events Manager kann man unter den Settings einfach einsehen, in welcher Kategorie ist man und unsere Kunden sind zum Beispiel auch gar nicht betroffen. Ja, also das wird sich dann zeigen. Kann sich aber anscheinend auch noch ein bisschen ändern.
Und ja, Marc, wie Marc, was sind bei dir so die Downsides? Was muss man sich in Sachen Google Ads im Jahr 2025, nennen Sie es mal provokativ, gefallen lassen?
Also Automatisierung, habe ich ja schon mal gesagt, das wird auf jeden Fall kommen. Wir werden vielleicht weniger machen können an den Kampagnen. Google übernimmt immer mehr letzten Endes. Was vielleicht auch kommen könnte, ist das Thema, wir buchen ja Schlüsselwörter, Keywords letzten Endes, dass Google sagt, naja gut, die Match-Types brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Ja. Sie drängen uns ja schon immer wieder in die Richtung, buch lieber Broadmatch ein, dann sind wir eher themenbezogen unterwegs, anstatt schlüsselwortbezogen letzten Endes. Also das könnte passieren, dass gegebenenfalls die Match-Types fallen werden, dass man vielleicht gar kein Phrase-Match mehr hat, gar kein Exact-Match mehr, weil Google sagt, naja, mit Broadmatch decke ich ja schon alles ab, ja, egal ob es Exact-Match oder Phrase-Match ist. Wir können das. Was man dann mehr machen muss, logischerweise, ist den Suchanfragebericht bearbeiten. Mit welchen Keywords kommt der Kunde zu uns? Also wir sollten uns viel mehr mit negativen Keywords beschäftigen, um so die Traffic-Qualität hochzuhalten und auch unnötige Kosten letzten Endes auszugeben und dann die Kosten zu sparen und die dann wieder in relevante Dinge reinzupacken. Und wir werden vielleicht noch weniger Daten sehen, vielleicht in den Performance-Kampagnen sozusagen. Ja, können die nicht so gut bewerten letzten Endes. Wir tun uns vielleicht schwieriger, Zielgruppen besser auszuwählen, weil wir die entsprechenden Daten nicht haben, weil die nicht mehr gesammelt werden können. Wir müssen uns vielleicht wieder mehr mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Wer ist denn unsere tatsächliche Zielgruppe? Das könnte ein Punkt sein. Also es gibt, glaube ich, viele, viele Themen, die kommen werden letzten Endes oder kommen können. Aber viele Themen, die kommen können, haben jetzt schon vorweg auch die ganze Zeit schon besprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn eine Veränderung kommt, die annimmt letzten Endes und sagt, was kann man am besten daraus schlagen? Ja, wie kann man es besser machen? Und immer wieder einen Schritt vor dem Wettbewerb zu sein, glaube ich. Das ist das Spannende, den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, okay, die Chance annehmen und wie kann ich das jetzt besser machen, ganz einfach. Es ist tatsächlich oft nicht so einfach, gerade wenn es um das Thema Datenqualität geht, aber man muss es einfach hinnehmen. Ja? Man muss sagen, es geht gerade nicht besser, aber ich kann es vielleicht anders ein bisschen besser machen, dass meine Klickraten besser steigen, dass meine Marke besser bekannt wird oder besser angenommen wird und so weiter und so fort. Das sollte man dann annehmen.
Total. Und spannen wir auch den Bogen, Marc, du hast ja auch den Podcast damit begonnen, das Strategische wird immer mehr in den Fokus rücken, das Operative rückt in den Hintergrund oder wird immer eher über KI dann tatsächlich gelöst und getrieben. Aber ich meine, das geht ja dann für euch beide, Ann-Kathrin, Marc. Das heißt, dass ihr euch strategisch auch weiter rauszoomt zum Wohle eurer Partner-Kundenstruktur, um die halt bestmöglich begleiten zu können und dann halt immer wieder ins Feintuning zu gehen. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch hinter jeder Kampagne eine mögliche Checkout-Prozess, den es ja auch noch sinnvoll zu begleiten gilt und halt vernünftiges Cross- und Upselling zu begleiten. Das sind ja auch nochmal die Dinge. Und wo wir noch gar nicht geredet haben, sind halt auch neue Plattformen. Das bedeutet, TikTok hat jetzt auch losgelegt. Ann-Kathrin, hilf mir ganz kurz, auch mit entsprechenden Advantage-Plus-Adaptionen. Also, dass man bei TikTok auch mittlerweile KI-getrieben Kampagnen fahren kann.
Ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wie das bei denen heißt.
Ja, zu viel, genau. Ich finde es auch so cool, Marc, dass Bing einfach gesagt hat, komm, ist mir völlig egal, ich nenne es auch einfach Performance-Max-Kampagnen. Das liebe ich auch sehr.
Das macht es sehr einfach tatsächlich.
Ja. Genau. Und Ann-Kathrin, was ja für dich wahrscheinlich noch spannend wird, Threads als Werbeplattform innerhalb der Meta-Familie.
Genau, kommt jetzt ab Januar, bin mir aber gerade ehrlich gesagt noch nicht sicher, also ich habe jedenfalls noch nichts gesehen, bin mir noch nicht sicher, ob es schon gestartet hat.
Nee, aber wir reden über Trends, von daher, ja.
Ich meine, das ist ja auch so
ein... sein.
Ja, es ist halt so eine typische Meta-Sache, so wir rollen jetzt aus und dann wartet man und wartet. Macht doch jetzt mal bitte. Also vielleicht schaut mal rein bei euch. Vielleicht ist es bei euch ja da draußen schon da. Wie sieht's da aus, Ann-Kathrin? Siehst du da, ist Threads so ein Thema, wo du sagst, das macht man einfach jetzt noch mit, weil es halt da ist? Oder gibt es Kunden, wo du sagst, für die wird's ultra spannend?
Ja, also grundsätzlich mache ich sowas immer mit, weil gerade am Anfang ist es oft so, dass viele Werbetreibende sagen, oh nee, das ist uns irgendwie zu unsicher, da wollen wir noch nicht raufgehen. Das war ja auch bei Reels zum Beispiel am Anfang so, dass die Leute waren, nee, irgendwie, das ist uns zu anstrengend, so Videos und so weiter. Und deswegen hattest du auf Reels halt sehr, sehr gute CPMs und halt auch wirklich eine gute Conversion Rate oder beziehungsweise dann am Ende CPOs und ROAS. Und deswegen würde ich definitiv Threads testen. Ich habe das Gefühl, dass es natürlich eher wird es natürlich für so Produkte sein, die einen Pain lösen. Also ich sehe da jetzt nicht so die Fashion-Brands im Vormarsch auf Threads, logischerweise, sondern halt wahrscheinlich eher so für Supplement-Brands spannend, vielleicht auch so Fitness-Brands und so weiter. Also alles, was halt irgendwie so einen Pain löst, eher so textlich basiert ist, wo man auch so ein bisschen drüber diskutieren kann und so. Also was halt einfach so den Nerv von Threads auch trifft. Dafür könnte es spannend sein. Aber es geht immer einfach mal testen.
Ja, ich finde, wir haben jetzt eigentlich so einen ganz guten Rundumblick bekommen, oder Patrick?
Du, ich bin wieder schlauer und kann nur Ann-Kathrin und Marc jetzt schon mal vorwarnen, dass euch beiden gleich die Schlussworte gehören. Gerne Ann-Kathrin, du hast den Anfang machen und dann Marc, dir gehört das tatsächliche Schlusswort dann. Von daher, ja, was soll ich sagen, Sarah? Also es wird, glaube ich, ein wilder Ritt und für mich sind so die Hauptthemen, das Unternehmen begreifen. Sie müssen tatsächlich noch mehr in das Thema Content und gerade im Bewegtbildbereich investieren und halt, dass Marc und Ann-Kathrin mehr miteinander reden, also symbolisch gerade gesprochen, dass einfach eine in sich konsistente Customer Journey abgebildet werden kann, über die Werbeplattformen wie Google, Meta, TikTok hinweg. Von daher, vielen, vielen Dank für die Impulse von euch beiden. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ganz genau. Und wenn du sagst, wow, mega, ich will da jetzt öfter zuhören, dann kannst du das. Und zwar in allen gängigen Podcast-Portalen kannst du uns abonnieren. Oder bei YouTube kannst du uns beim Reden auch noch zuschauen. So, das war die wichtige Mitteilung von mir und jetzt kommen wir zu der wichtigen Mitteilung von Ann-Kathrin, jetzt zum Schluss.
Ja, super, nochmal einmal kurz Grüße davor. Schlusswort, wir haben ja viel über Video gesprochen, ich glaube im Meta-Universum ist das schon angekommen und viele machen schon Content. Ich denke, 2025 kommt es darauf an, da noch mal eine Schippe draufzulegen. Also es ist nicht einfach nur UGC zu machen, sondern wirklich sich zu überlegen, wie texte ich eigentlich richtig, ja, also Copywriting, da nochmal eine Schippe draufzulegen, sich wirklich zu überlegen, wie kann ich den Nutzer überzeugen und nicht einfach nur irgendeinen Text quasi dahin zu klatschen und in der Creator-Suche nochmal deutlich stärker zielgruppenrelevant zu suchen und eben Creator zu suchen, die sehr, sehr authentisch sprechen können, weil eins kann ich sagen, authentisch funktioniert bei uns gerade extrem gut, also da rede ich nicht über so einen authentischen UGC-Creator, sondern teilweise so auch Buyout-Content von Leuten, die wirklich zu ihrer Community quasi sprechen und wirklich eben auch überzeugt vom Produkt sind, also mit so welchen Gedanken kann man 2025 gerne mal spielen.
Cool. Und ich gebe euch noch mit, dass ihr eure Zielgruppe im Fokus halten sollt. Das, was die Ann-Kathrin auch schon gerade gesagt hat. Seid authentisch letzten Endes. Sprecht die Sprache der Zielgruppe. Seid kreativ. Ja, seid kreativer als die anderen. Steckt da ein bisschen Hirnschmalz rein. Und auch für mich gilt's letzten Endes, kreativer im Bereich Video zu werden, im Bereich Display zu werden. Ja, da habe ich auch meine Hausaufgaben zu tun letzten Endes. Aber ich glaube, das wird uns 2025 begleiten, dass wir ganz einfach bessere Anzeigen machen, auch im Texten letzten Endes, im Bildmaterial und so weiter und so fort, qualitativ gut werden letzten Endes und somit dann den Kunden überzeugen, dass er bei uns auch dann letzten Endes seinen Lead hinterlässt, seinen Produkt kauft und so weiter und so fort. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, bei all dem, was ihr tut, bei den ganzen Strategien, Techniken, die ihr 2025 ausprobieren werdet und ich hoffe, ihr seid dabei auch erfolgreich. Wenn nicht, habt ihr was gelernt und könnt es beim nächsten Mal besser machen.
Sagen Ann-Kathrin und Marc beim 121 Watt Podcast.